In dem Städtchen, in dem ich wohnte, hatte die goldene Aufklärung schon herrliche Fortschritte gemacht. Es gab da Schöngeister, Weltbürger, gelehrte Frauenzimmer, Clubs, Lesegesellschaften, ein Kaffeehaus, Mitglieder in geheimen Gesellschaften und zuweilen auch sogar Schauspiele, die von herumziehenden Künstlern aufgeführt wurden. Und es trieb hier ein Buchhändler sein Wesen, der Kalender für das Landvolk verlegte und Romane, Journale und Theaterstücke verkaufte.
Der Schriftsteller und Aufklärer Adolf Freiherr von Knigge hat die Popularisierung der Aufklärung in satirischer Absicht beschrieben. Er spricht einen Aspekt an, der häufig übersehen wurde. Die Aufklärung war nicht nur eine elitäre Bewegung, die einige erleuchtete Intellektuelle aus verschiedenen europäischen Ländern kommunizierten, sondern erreichte allmählich ein Massenpublikum. Gedanken, die Philosophen und Schriftsteller propagierten, wurden verbreitet, modifiziert oder auch trivialisiert, erzählt die Historikerin Annette Meyer, die am Center for Advanced Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität in München arbeitet. Sie ist Autorin des Standardwerks »Die Epoche der Aufklärung«.
Also das ist ja sicher eine Tendenz, die man jetzt schon länger in der Forschung ablesen kann, dass man versucht, von diesem Höhenkamm wegzukommen. Da hinkt die Philosophie und die Philosophiegeschichte vielleicht auch etwas hinterher, dass man die Aufklärung als eine ganz breite Bewegung beschreiben muss, die man nicht unterscheidet in das ist Höhenkamm-Philosophie und das ist Popularphilosophie. Das ist eine Unterscheidung, die eigentlich in der Aufklärung schon vorgenommen worden ist und sehr unheilvoll war für die Deutung dieser breiten Denkbewegung, dass man diese Publizistik in einem sehr viel breiteren Rahmen wahrnehmen muss, um auch die Mannigfaltigkeit der Aufklärung erkennen zu müssen, über die man nur staunen kann und wo es noch sehr viel zu entdecken gibt.
Das neue Zauberwort hieß Kommunikation. Sie wurde als unerlässlich für die Aufklärung angesehen. Im Zentrum stand nicht mehr der einsame, in seinem Elfenbeinturm brütende Philosoph, sondern der gesellige Mensch, der sich mittels der neuen Kommunikationsformen austauscht.
Und da spielt die Publikationsform, die Zeitschriftenliteratur, die anschwellende und so weiter natürlich eine ganz große Rolle. Aber auch überhaupt der Kommunikationsraum in der Öffentlichkeit, also die Salons, all diese verschiedenen Institutionen, wo sich Stände auch begegnen können, die vorher niemals an einem Tisch gesessen hätten. Und diese neue Debattenkultur macht es eben auch möglich, Dinge zu verhandeln, die vorher sicher Repressalien ausgesetzt gewesen wären. Also die Zensur ist ja noch voll intakt, aber man findet eben Wege. Oft liest man in den Statuten dieser neu gegründeten Gesellschaften, dass sie politische und religiöse Themen ausschließen. Aber man findet Möglichkeiten, auch über solche Themen zu sprechen, und zwar vielfach in Form wissenschaftlicher Debatten. Das ist natürlich eine wirklich völlig neue Form einer öffentlichen Debattenkultur, die man vorher eigentlich in dieser Form nicht kannte.
Diese Entstehung einer Debattenkultur wurde von dem Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas in seinem Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« als Meilenstein in der Entwicklung einer demokratischen Öffentlichkeit dargestellt. Hier konnte sich ein Freiraum entfalten, in dem Privatpersonen ohne Rücksicht auf staatliche Repressionen ihre Überzeugungen diskutieren konnten.
Und ich denke auch, dass man diese Debattenkultur überhaupt nicht überschätzen kann in ihrer Bedeutung für den Umbruch, für den das 18. Jahrhundert sozusagen so berühmt ist. Man ist ja jedes Mal überrascht von diesen Zahlen der Lesegesellschaftsgründungen, der Kaffeehausgründungen und darf auch tatsächlich die Funktion, die diese Institutionen hatten, nicht unterschätzen.
Für den Gedankenaustausch besonders förderlich waren die Salons, wie sie vornehmlich in Frankreich, aber auch in Deutschland existierten. Hier trafen sich verschiedene Intellektuelle, um ungestört von der Zensur über politische Probleme oder philosophische Themen zu debattieren, erzählt Claudia Oppitz vom Historischen Seminar der Universität Basel.
Man kann da klar sagen, es gibt verschiedene Typen von Salons und Salonieren, also diesen Gastgeberinnen. Und es gab, wenn man sich die französische Landschaft so ansieht, die städtische Kultur in Paris, sehr wohl Frauen, denen es genügt hat, als Gastgeberinnen zu fungieren und sich zu amüsieren, wenn man so will. Also die haben sich Leute eingeladen, die haben sie mal mit irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen unterhalten und dann gab es mal wieder welche, die haben ein schönes Musikstück vorgetragen. Es war sozusagen ganz egal, Hauptsache es war unterhaltsam und es hat dem eingeladenen Publikum, den Gästen gut gefallen, dann war die Gastgeberin erfolgreich. Es gibt aber natürlich schon auch ganz klar den Typus Saloniere, der lärmbegierig ist, der sich in die philosophischen Überlegungen da auch einklinken möchte und der damit auch ein bisschen kompensiert, dass Frauen eben nicht studieren konnten und dass ihnen eben die höhere Bildung im Wesentlichen verwehrt war.
Neben den Salons spielten Zeitschriften eine wichtige Rolle für die Verbreitung der Gedanken, die für die Aufklärung wichtig waren, nämlich die Verbreitung von Wissen und Wissenschaft. In den Zeitschriften, wie zum Beispiel den moralischen Wochenzeitschriften, wurden Themen wie Erziehung, Gesellschaft, Moral oder Ästhetik erörtert.
Wir gehen davon aus, dass das 18. Jahrhundert nicht nur eine Revolution im politischen Sinn hervorgebracht hat, sondern viel mehr vielleicht noch oder auch als Voraussetzung für diese politische Revolution eine kulturelle Revolution und es ist eine Medienrevolution im Bereich der Meinungsbildung. Und dafür braucht man Zeitungen und Zeitschriften. Und wir sehen das sowohl im französischsprachigen wie natürlich im englischsprachigen Raum. Dort sind ohnehin diese Formen eigentlich führend entwickelt worden. Das ist ja auch sozusagen das Land, wo sowas wie eine demokratische Öffentlichkeit überhaupt zum ersten Mal wirklich in Erscheinung getreten ist. Es gibt es auch im deutschsprachigen Raum. Es gibt Frauen, die mit Männern zusammen allgemeine Zeitschriftenprojekte pflegen und es gibt welche, die eben unter der Ägide von männlichen Redakteuren und Herausgebern selber auch Artikel schreiben und insofern dann auch davon leben.
Ein Beispiel solch einer Frauenzeitschrift war die Damenzeitung, die in Graz erschien. Die Historikerin Anita Prettenthaler-Ziegerhofer von der Karl-Franzens-Universität in Graz beschreibt die Intention der Zeitungsherausgeber.
Man wollte in erster Linie nun eine Zeitschrift für Frauen schaffen, damit die Frauen auch am Weltgeschehen, an den Weltereignissen teilhaben können, um so ihren Männern gleichwertige Gesprächspartnerinnen zu sein. Man wollte die Frauen belehren. Die Belehrung unter Anführungszeichen oder Bildung der Frauen erfolgte über die Männer. Es gibt eigentlich nur männliche Journalisten. Es gibt eine weibliche Journalistin und die hat ein Kochrezept herausgegeben.
Oder gefällt es der Männerwelt, dass unsere Geliebten, unsere Gattinnen, unsere Mütter stumpfe, mürrische, unbeholfene, kurzsichtige Bürgerinnen des Staates bleiben sollen? Warum sollte man sie nicht auch an dem Tun und Treiben der ganzen übrigen Welt teilnehmen lassen? Warum sollten sie nicht auch ihren Verstand üben, ihre Klugheit schärfen, ihr Herz fühlbar und ihren Umgang geselliger machen?
In der Aufklärung haben Männer ihr Bild von der Frau nicht auf deren reale Situation bezogen, sondern vielmehr eine stereotype Vorstellung von ihr entworfen. Ein Musterbeispiel dafür ist der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der radikale Aufklärer, der sich entschieden gegen die herrschende Gesellschaftsform des Absolutismus stellte. Sein Frauenbild war schlichtweg reaktionär. Er betonte die natürliche körperliche Überlegenheit des Mannes und leitet davon dessen soziale und politische Herrschaft ab, wie in einer Passage aus Rousseaus Erziehungsroman Emile deutlich wird. Die Übersetzung stammt von Siegfried Schmitz.
Aus diesem festgesetzten Prinzip folgt, dass die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefallen. Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen lieben und achten lassen, sie großziehen, solange sie jung sind, als Männer für sie sorgen, sie beraten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und süßes Dasein bereiten. Das sind die Pflichten der Frau zu allen Zeiten. Das ist, was man sie von Kindheit an lehren muss.
Der rebellische Philosoph, der alle Ketten einer korrupten und dekadenten Zivilisation sprengen wollte, hatte für die Frauen nur Ketten parat. In Bezug auf die Frauenrechte ist ihm dieses Projekt gründlich misslungen, findet Claudia Oppitz. Sie verweist auf die ambivalente Rolle, die Rousseau in der Bewegung der Aufklärung spielt.
Es bleibt ein erklärungsbedürftiges Phänomen für mich, dass ganz viele seiner Zeitgenossinnen das ungeheuer interessant und aufregend fanden. Und für mich erklärt sich das eben so, dass sie an diesem Demokratisierungs- und an diesem Weltverbesserungsprojekt unmittelbar Anteil haben wollten und durften, das hat sie fasziniert. Dass sie das aber ihre eigentlichen Entwicklungsmöglichkeiten jenseits von Kinderaufzucht und Familie ein Stück weit gekostet hätte, da auch gekostet hat, das haben sie dann, glaube ich, so im ersten Moment nicht in der vollen Breite erkennen können.
Der in Wien und London tätige Historiker und Philosoph Philipp Blom versucht Rousseaus reaktionäres Frauenbild mit einem Hinweis auf dessen Biografie zu erklären.
Rousseau hat bei seiner Geburt seine Mutter verloren. Und er hat ein Leben lang eine fürchterliche Schuld dafür empfunden, dass er seine Mutter sozusagen umgebracht hat, hat aber auch sein Leben lang eine sehr ambivalente Beziehung zu Frauen gehabt. Er hat mit einer Frau zusammengelebt, die nicht einmal die Uhr lesen konnte. Er hat sich gern von Frauen prügeln lassen, das war seine Art, sexuelles Vergnügen zu empfinden. Er hat Frauen aber auch wirklich gehasst. Und wenn man sich sein Frauenbild ansieht, sehr im Gegensatz zu dem von Diderot zum Beispiel, dann sind Frauen dazu da, schön zu sein und den Männern zu gefallen und sonst zu kuschen.
Rousseaus Frauenbild ist zwar extrem, entspricht aber durchaus der Ansicht zahlreicher männlicher Aufklärer. Sie sahen die Frau als Gattin, Hausfrau und Mutter. Claudia Oppitz, die Autorin des Buches »Aufklärung der Geschlechter, Revolution der Geschlechterordnung«, nennt diese Vorstellung zwar altbacken, bewertet sie jedoch von ihrem historischen Kontext her als gewissen Fortschritt.
Es gibt, wenn man mit Fortschritt überhaupt argumentieren will, dann kann man schon sagen, dass etwa die Anerkennung dieser häuslichen, wenn man so will, Beziehungsarbeit, die Aufwertung der Beziehungsarbeit, die im Wesentlichen Frauen ja leisten, gegenüber einer eher produktiven oder auch Geistesarbeit, die sie nicht unbedingt leisten oder nicht im gleichen Umfang leisten durften und konnten, dass das schon eine positive Neuerung darstellt. Gleichzeitig muss man auch sehen, was davor ist. Aber wenn man eben sieht, wie kirchlich-religiöse Konzepte von Ehe und Familie aussehen, dagegen sind aufklärerische Vorstellungen auch schon normsprengend, weil es hier zum Beispiel auch diese Vorstellung, dass alles in der Bibel schon festgeschrieben ist, in Frage stellen und dadurch auch eine größere Handlungsmöglichkeit legitimerweise für Frauen im Prinzip einräumen.
Diesem relativen Fortschritt in der Sichtweise der Frauen stehen die Defizite der Aufklärung gegenüber. Ein Großteil der Emanzipationsbestrebungen, die für Männer eingefordert wurde, konnte für die Frauen nicht verwirklicht werden.
Umgekehrt sieht man halt auch, dass eine Aufklärung noch kein Geschlechtersommer macht, wenn man so will, als dass die Gleichheit der Geschlechter weiterhin, ähnlich wie wir das heute auch erleben, in vielen Bereichen utopisch oder zumindest nicht realisiert war und blieb. Die ganzen Lebensverhältnisse haben sich ja während der Aufklärung jetzt nicht so maßgeblich geändert. Also es gibt den Aufstieg des Bürgertums, ganz ohne Zweifel. Es gibt eine Ausbreitung von Bildung und insbesondere von Frauenbildung. Aber was wir jetzt nicht haben, ist eine organisierte höhere Frauenbildung. Das kommt erst im 19. Jahrhundert. Das Frauenstudium ist ein Projekt im Wesentlichen des 20. Jahrhunderts. Dass man an vielen Stellen sehen kann, die Frauen machen natürlich nicht die gleiche Figur, können sie gar nicht machen wie die Männer. Bezüglich wissenschaftlicher Überlegungen, bezüglich philosophischer Erkenntnisse auf dem Buchmarkt, aber natürlich auch in der Politik.
Die französische Schriftstellerin und Theaterautorin Olympe de Gouges kann als symbolische Paradegestalt der Aufklärung gesehen werden. Sie verkörpert jene Ideale der Aufklärung, die Philipp Blom als radikal andere Aufklärung anspricht.
Es gibt eine andere Aufklärung, eine Aufklärung, die rasch unterdrückt wurde, schon in der Französischen Revolution, die wesentlich radikalere Wege geht, wesentlich radikalere Forderungen stellt. Eine Aufklärung, die in der Avantgarde war von Forderungen wie eine radikale Gegnerschaft gegen den Kolonialismus, gegen die Sklaverei, gegen die Unterdrückung von Frauen, gegen die Folter. Und die dann aber auch daraus einen Gesellschaftsentwurf macht, der wirklich auf Solidarität basiert und eben nicht mehr auf Hierarchie, nicht mehr auf der Berechtigung von einem über alle zu herrschen, sondern von einer profunden Skepsis gegen alle politische Macht gezeichnet ist und wesentlich mehr darauf setzt, eben eine Gesellschaft radikal so umzuändern, dass es eine Gesellschaft für die Menschen wird und nicht andersrum Menschen, die zur Systemerhaltung dienen.
Eine Protagonistin dieser anderen Aufklärung, die den Kolonialismus und die Sklaverei bekämpfte und sich für die Emanzipation der Frauen einsetzte, war Olympe de Gouges. Sie vereinte die von Immanuel Kant erhobene Forderung, selbst zu denken, und die von Jean-Jacques Rousseau erhobene radikale Gesellschaftskritik in einer Person. Im Gegensatz zu vielen Philosophen der Aufklärung, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammten, musste sich Olympe de Gouges ihr Selbstdenken hart erkämpfen. Sie wurde 1748 als Marie Gouze in Südfrankreich geboren. Ihr Vater war ein Adeliger, der sich nicht zu ihr bekannte. Sie erhielt nur eine mangelnde Schulbildung, wurde gegen ihren Willen mit 17 Jahren verheiratet. Ihr ungeliebter Mann verschwand bald aus ihrem Leben, was sie als Befreiung empfand. Die Ehe ist die Grabstätte des Vertrauens und der Liebe, notierte sie. Ihre schlechten Erfahrungen mit der Rücksichtslosigkeit der Männer veranlasste sie zu folgender Notiz, die Manfred Geier übersetzte.
Mann, bist du überhaupt imstande, gerecht zu sein? Kannst du mir sagen, wer dir die unumschränkte Macht verliehen hat, die Angehörigen unseres Geschlechts zu unterdrücken? Schau auf den Schöpfer in seiner Weisheit, betrachte die Geschlechter in der Ordnung der Natur. Allein der Mann will in diesem Jahrhundert der Aufklärung und des klaren Verstandes in durch nichts mehr zu rechtfertigender Unwissenheit despotisch über ein Geschlecht herrschen, das über alle geistigen Fähigkeiten verfügt. Er nimmt für sich in Anspruch, die Revolution für sich allein zu nutzen und seine Rechte auf Gleichheit.
Ab nun nannte sich Marie Gouze Olympe de Gouges und begann, sich in Paris literarisch und politisch zu betätigen, berichtet die in Wien tätige Philosophin Victoria Friesack, die Bücher von Olympe de Gouges übersetzt und editiert.
Kurz vor dem Beginn der Revolution hat Olympe de Gouges eine ihrer ersten politischen Schriften verfasst, die Remarque Patriotique, in denen sie eine Art Sozialprogramm skizziert, wo sie Häuser fordert für Arme, für Waisenkinder, für Mütter ohne Versorgung, wo sie vom Staat fordert, dass er besondere Risiken abdecken muss, wie Hagelschläge und Missernten, wo sie auch fordert, eine Art Luxussteuer, dass also alle, die Diener haben und Wappen tragen und einen Fuhrpark an Kutschen, dafür eine extra Steuer bezahlen müssen. Auch eine Glücksspielsteuer fällt ihr ein, die man einheben könnte. Und also neben diesem sozialen Engagement, das sie hat, tritt sie auch ganz stark für die Chancengleichheit der Menschen ein, also ein Bildungsprogramm für alle Schichten und insbesondere für die Frauen. Sie bedauert ja ihr ganzes Leben lang, dass sie keine Chance gehabt hat, eine ordentliche Ausbildung in ihrer Jugend zu haben. Diese Dinge fordert sie.
Ihr Engagement für die Sklaven dokumentierte sie in einem Drama, in dem sie deren Ohnmacht und auch die menschenverachtende Haltung der Kolonialherren schildert. Es waren dies Großgrundbesitzer, die in Haiti einen maximalen Profit aus ihren Ländereien erzielten, indem sie die aus Afrika stammenden Sklaven erbarmungslos ausbeuteten. Olympe de Gouges nahm auch Kontakt zu den Freunden der Schwarzen auf, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten. Wann wird man sich damit beschäftigen, das Schicksal der Schwarzen zu verändern, schrieb sie. Die Menschen sind überall auf der Welt gleich. Mit einem ähnlichen Enthusiasmus setzte sich Olympe de Gouges für die Rechte der Frauen ein.
Die Sturmglocke der Vernunft ist im ganzen Universum vernehmbar. Fordere deine Rechte ein. Das gewaltige Reich der Natur ist nicht mehr umlagert von Vorurteilen, Fanatismus, Aberglauben und von Lüge. Die Fackel der Wahrheit hat die Wolken von Dummheit und Anmaßung vertrieben. Der versklavte Mann hat zwar seine Kräfte vervielfacht, doch benötigt er die deinen, um seine Ketten zu sprengen. Befreit ist er nun seiner Gefährtin gegenüber ungerecht geworden.
Neben den konkreten Stellungnahmen zu sozialen und politischen Fragen kritisierte Olympe de Gouges auch den Verlauf der französischen Revolution. Speziell die Gewaltexzesse der selbsternannten Revolutionäre unter der Führung von Robespierre. Diese Kritik war jedoch nicht erwünscht. Das weitere Schicksal der unerschrockenen Kämpferin für Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit schildert Viktoria Friesack.
Und sie war zu keinem Zeitpunkt diplomatisch. Das ist vielleicht das Traurige, aber auch das Wichtige an ihr. Sie ist körperlich bedroht worden. Es sind ihr wirklich Schläger nachgeschickt worden. Sie ist mehrfach mit Verhaftung bedroht worden. Sie war fast ein halbes Jahr lang eingesperrt. Sie hat aus dem Gefängnis weiter gegen Robespierre gewettert. Zugleich ist sie dafür aber dann verurteilt worden und dann einfach hingerichtet.
Aus dem Gefängnis schrieb Olympe de Gouges noch einen Text an das Revolutionstribunal, das über ihr Schicksal entschied.
Unerschrocken gerüstet, mit den Waffen der Redlichkeit, trete ich euch entgegen und verlange von euch Rechenschaft über euer grausiges Treiben, das sich gegen die wahren Stützen des Vaterlands richtet. Und ihr Vertreter der Obrigkeit, die ihr über mich richten werdet, ihr sollt mich kennenlernen. Nur meiner inneren Stimme gehorchend bin ich den Törichten entgegengetreten, habe die Niederträchtigen angegriffen und mein ganzes Vermögen der Revolution geopfert.
Es ist besonders paradox, dass eine radikale Protagonistin der Aufklärung wie Olympe de Gouges im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hingerichtet wurde. Also von jenen Revolutionären, die sich auf diese Parolen beriefen. Hier kann man, wie das die Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer getan haben, von einer Dialektik der Aufklärung sprechen. Die Gewaltexzesse der sogenannten Revolutionäre haben das Bestreben, einen Weg aus dem Dunkel des religiösen Aberglaubens in das helle Licht der Aufklärung zu gelangen, vorübergehend torpediert. Metaphorisch gesprochen könnte man behaupten, dass sie wieder die Nachtseite des Menschen, das Böse, Grausame hervorgerufen haben. Jean Starobinski, der 91-jährige in Genf lebende Doyen der Romanistik, versucht, diese Dialektik der Aufklärung auf den Punkt zu bringen.
Diese Nachtseite der Aufklärung scheint mir eigentlich die Rückseite einer übergroßen Hoffnung. Das Scheitern scheint je katastrophaler, umso nah man sich am Ziel glaubte. Die aufklärerische Vernunft und besonders ihr Nachwuchs, der revolutionäre Wille, versprachen ein baldiges Glück. Als dieses Glück nicht so bald verwirklicht sein konnte, fühlte man sich genötigt, dafür einen diabolischen Gegner schuld zu machen, um ihn zu beseitigen. So verwandelte sich der revolutionäre Wille in eine autoritäre Macht, in eine Terrormacht. So wurde Tyrannei statt Befreiung, Albtraum statt Sonnenaufgang verwirklicht.